Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Jetzt haben wir schon mal im Endeffekt eine halbe Stunde früher angefangen und wir sind trotzdem dort, wo wir immer waren, zeitlich gesehen.
Ja, das ist halt, ja.
Ja.
Tut mir leid, ich bin schuld.
Nein. Wir sind ja jetzt 12 Minuten vor unserer gewohnten Zeit. 13 Minuten,
Wie war das? 5 Minuten vor der Zeit ist Soldatenpünktlichkeit und dann die akademische Viertelstunde war das. Das war
so ungefähr.
Die Verspätung. Hm.
Ja. Jetzt haben wir alle Karlauer durch oder alle Weisheiten.
Nein, alle bestimmt nicht.
Ja, aber einige.
Hey. Ja. Normalerweise müssen wir hier so ein Phrasenschwein aufstellen.
Ja, das müsste aber einer befüllen.
Das ist aber dann ein anderes Format.
Ja. Ja. Greif mal nackten Mann in die Tasche. Hm? Nächste Phrase.
Oh nein, nicht immer dieses Bild von nackten Podcastern. Nein, nein.
Ja. Ja, eine Woche danach.
Ne? Eine Woche danach. Ja, ich wollte dich sowieso, bevor wir jetzt einsteigen, wollte ich dich fragen, ob du schon irgendwas bestellt hast.
Nein, habe ich noch nicht. Nee.
Ja, nein,
Gott. Die Uhr ist sowieso sehr stark vergriffen. Die ist wohl stärker vergriffen als die Telefone. Die Uhren waren wesentlich schneller weg als die Telefone.
Ja, die Frage ist ja da auch wieder bei den Uhren, wie ist so die Aufteilung gewesen, beziehungsweise wie viel Menge hat jedes Land bekommen? Ich denke mal, in Amerika ist das Ding alleine schon wegen dem EKG, auch wenn es, wie gesagt, ja nur so diese rudimentäre und Anhaltspunkt und bla 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 bietet, denke ich mal, sehr gefragt. Gerade wenn man mal überlegt, dass da ja in diesem Bereich das ein oder andere Startup ja auch unterwegs ist, was für ja um die $100 ein Gerät jetzt an Mann und Frau bringen will, was natürlich nur diese eine Funktion hat und auch wesentlich größer ist, ja. Und von der Technik her im Prinzip sehr ähnlich ist. Ja, also auch mit diesem einen Kreislauf, den du hast, um die Messung zu machen, da hast du von der Apple Watch natürlich viel mehr. Ja, von daher denke ich mal, in Amerika dürfte sich die Uhr verkaufen wie geschnitten Brot. Bei uns denke ich mal auch, ja, weil doch noch viele mit Generation 1 und 2 wahrscheinlich rumlaufen. Und mittlerweile sind wir bei 4. Von daher kann es gut sein. Das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, waren es 2 Wochen. Da habe ich mir auch gesagt, okay, 2 Wochen ist noch okay für das Modell, für was ich mich interessiere. Da kannst du auch mal abwarten, ob das eventuell noch im Shop zu kriegen ist. Und ansonsten kannst du es immer noch bestellen. Ich habe jetzt heute nicht mehr reingeguckt, aber selbst wenn es 4 Wochen sein sollten, mein Gott, ich brauche es ja nicht irgendwie für einen speziellen Anlass oder so.
Ja, klar. Ja, und ich glaube auch, die Uhr hat sich ja zum ersten Mal grundlegend oder essentiell vom Design verändert und deswegen werden auch viele Leute jetzt upgraden im Gegensatz zu den 2er-3er Modellen, die waren ja schon sehr ähnlich oder um nicht zu sagen gleich vom Design und deswegen hat es wohl bei einigen Leuten größere Begehrlichkeiten geweckt als die Vorgängermodelle.
Man muss auch wieder abwarten, das iPhone XR kann ja, glaube ich, noch nicht vorbestellt werden, oder? Kommt jetzt diese Woche erst?
Nee, kann erst vorbestellt werden.
Genau.
Im Oktober, glaube ich, erst kann es vorbestellt werden.
Kann es sogar im Oktober erst vorbestellt werden?
Ja.
Und ich denke 20. mal, da warten viele drauf, die jetzt von einem 6er, 7er, 8er eventuell upgraden wollen auf ein iPhone 10, wo es doch sehr viele gibt, die auf das R einfach warten, weil es preislich sehr attraktiv ist. Und wir hatten ja ausführlich drüber gesprochen, von der technischen Ausstattung. Ja, oder es heißt ja nicht ohne Grund iPhone 10.
Ja,
und so ist es. Es ist preislich halt doch im Vergleich zu den 10S und 10S Max doch sehr attraktiv. Und wer da im Upgrade-Zyklus jetzt wäre, aus welchem Grund auch immer, oder Interesse an einem 10er hat einfach, tippe ich drauf, dass sehr viele einfach warten auf das 10er, um sich das selbst eventuell auch im Laden nochmal anzugucken oder Reviews einfach abzuwarten. Bis jetzt sind ja nur Reviews zu dem 10S erschienen, beziehungsweise, doch, ich glaube 10S war das, gestern gelesen habe. Ich glaube, da war das Max dabei? Ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe nur 10S gelesen. Dass da viele einfach abwarten. ja. auf das, oder beziehungsweise auf das R warten. Und vorbestellen, wie gesagt, kann man es noch nicht. Dann dauert es ja auch nochmal, bis es ausgeliefert wird, beziehungsweise bis es im Laden verfügbar ist.
Mhm.
Ich denke mal, ja. es werden doch viele, viele abwarten. Und die Gerüchte sagen ja auch, dass die Nachfrage nach dem X, nach dem 10S, ich fange auch schon mit dem X an, mit dem 10S sehr verhalten wäre im Moment. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ja, dass die Nachfrage verhalten ist, kann ich mir auch deswegen vorstellen, weil die Unterschiede zwischen dem 10er und dem S-Modell nicht so groß sind. Und ich sage ja auch, wer jetzt einen 10er hat und in der gleichen Größe bleiben will, bei 5,8 Zoll, der muss nicht upgraden auf das größere Gerät.
Aber es gibt ja viele, die einfach von 6, 7, 8 kommen. Ja,
und ja okay, gesagt, die gibt es.
Die werden definitiv jetzt erstmal aufs R warten. Oder einige werden aufs R warten. Und ich denke mal sogar einige mehr als halt beim, auf jeden Fall zum 10 oder 10, also zum 10S bzw. 10X Max greifen wollen. Ja. Dieses Max rollt mir auch nicht so einfach von der Zunge. Vor allem, hatten wir da kurz vor der Aufnahme, glaube ich, drüber gesprochen. Ich hatte diese Verbindung zu Max mit MAC, ja. gar nicht so gezogen, aber würde sich eigentlich auch anbieten. Ja, weil Max, ach, schwierig.
Ja, da gibt es viele Wortspielchen, die man da gestalten kann. Ne?
Ja, ich bin nach wie vor, also bei mir hat sich ja so dieses erste, wo wir auch in der letzten Sendung drüber gesprochen haben, dass Phil Schiller das auf der Bühne eigentlich ganz gut gemacht hat und dieses, dass ich dann doch mit der Namensgebung, mittlerweile hat sich dieses Gefühl auch wieder ein bisschen gelegt. Ich bin mit der Namensgebung da nach wie vor nicht so glücklich. Ja,
ja mein Gott, es ist ein Name. Da kann man lange und breit diskutieren, aber man wird sich dran gewöhnen und letztendlich kommt es auf die Hardware an und ja.
Letztendlich kommt es auf die Größe drauf an, genau.
Ja, so sieht es dann auch aus, genau. Aber noch ein paar Neuigkeiten zum XR oder 10R. Man liest immer das, was man hier auch in den Notizen stehen hat und da steht nun mal XR. Da gab es ja Spekulationen, warum sich das verschiebt. Bisher ist man davon ausgegangen, dass es halt absatztechnisch, verkaufstechnisch einen Grund hat, dass man das halt strategisch halt nach hinten schiebt, dass sich die Leute, die es eilig haben, in die neue Generation zu kommen, halt auf die S-Generation geht und nicht auf das R wartet. Und mittlerweile sieht es halt so aus, dass immer mehr Gerüchte durchgesickert sind, dass es halt Probleme bei den LC-Displays gibt. Bezüglich der Massen an Displays, die man benötigt, der Menge. Und auch, dass Apple immer noch so ein bisschen Kritikpunkte hatte an der Qualität. Jedenfalls konnte man das ganz gut nachlesen auf dem Blog von Sonny Dixon, der sich da einige Informationen herangeschafft hat aus der Zuliefererkette, speziell auch aus der Fabrik oder von den Leuten, die halt die Displays produzieren. Das ist ein ganz lesenswerter Artikel, sollte man sich mal durchlesen, warum es wohl erst später oder dementsprechend erst im Oktober lieferbar ist. Wie gesagt, da gab es immer noch so ein paar Kritikpunkte von seitens Apple, dass die an den Hersteller herangetragen worden sind. Und wie gesagt, Qualitätsprobleme bei den Displays. So sollte, da kann man es runter deklarieren unter der Überschrift sozusagen.
Ja. Bei den OLEDs bin ich jetzt auch mal gespannt für 10S und 10S Max, weil da ist ja anscheinend nicht nur Samsung im Boot für die OLEDs, sondern auch LG mittlerweile oder diese Generation.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt.
Ja,
ob es da eventuell sichtbare Unterschiede zwischen den Bildschirmen in den Geräten geben wird.
Ich hoffe mal nicht.
Ja, wie gesagt, also ich bin da sehr gespannt drauf, gerade weil es ja letztes Jahr zum iPhone 10 ja auch hieß, dass LG eventuell mit dem Boot sitzt, dann hieß es qualitätstechnisch kommen sie einfach nicht hin. Ja, für die iPhone 10 Displays. Und dieses Jahr sind sie halt mit drin. Klar, Apple wird da auch nochmal entsprechend gepusht haben bei LG. LG wird ein Stück vom Kuchen einfach haben wollen. Ja, weil die, Apple ja auch ordentlich eigentlich zahlt für die Displays. Ja, Samsung hat da mit ganz gut Geld verdient. Aber ich bin echt mal gespannt, ob es da auch wieder, wie teilweise ja früher auch, beim Thema SSD ja, da so Geräte vielleicht gibt oder Modellvarianten gibt, die man dann lieber hätte als eine andere. Dass man vielleicht doch lieber Samsung-Display haben will als LG-Display. Oder aber wieder erwarten vielleicht ein LG im Vergleich zum Samsung. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil Samsung da doch mehr Erfahrung und bisher im kleinen OLED-Bereich einfach die besseren Displays gebaut hat. Von daher bin ich mal auf die ersten massenweise ausgelieferten Geräte, die Leute dann in der Hand halten und wo man dann auch wirklich einen Vergleich ziehen kann. Ja, auf die Reports bin ich mal gespannt.
Ja, muss man sehen. Ich hoffe, dass es keine sichtbaren Unterschiede gibt, sonst auf könnte es da eine Revolte geben, in Anführungsstrichen.
Ja, ja, auf jeden Fall halt keine großen. Ja.
Ja, ja.
Wenn da irgendwo, mein Gott, okay, ja, aber es sollte qualitativ kein Riesenunterschied sein. Ja. Das kann man einfach schlecht verkaufen. Es wäre auch interessant zu wissen, ob zum Beispiel LG Displays generell fürs Max macht und Samsung zum Beispiel die fürs S. Dann würde ja sowieso keine Wahl übrig bleiben. Ja.
Das wäre auch eine saubere Trennung, ja. Als wenn man da jetzt so eine Mischgeschichte hat. Aber ich vermute mal, sowohl als auch, um sich auf beiden Modellen abzusichern und um Lieferengpässe zu minimieren oder einzudämmen, sozusagen. Ja. Ja, aber was auch noch rausgekommen ist, dass der NFC-Chip, der in den beiden Modellen oder in den drei Modellen verbaut ist, quasi auf dem neuesten Stand der Technik ist und dass er auch dementsprechend ein neues Feature unterstützt, was es bei marktbegleitenden Smartphones schon etwas länger gibt. Das nennt sich Express Card with Power Reserve. Bedeutet letztendlich, dass man den NFC-Chip auch betreiben kann oder die NFC-Funktionalität auch betreiben kann, wenn der Akku mehr oder weniger fast leer ist. Das heißt, wenn er wenn schon die große Anzeige kommt, Akku am Ende und das Telefon quasi noch auf Reserve läuft oder schon im Stromsparmodus läuft oder nur noch in diesem Notmodus läuft sozusagen, dann geht auch immer noch der NFC-Chip. Und das ist bei vielen Dingen ja ganz wichtig oder interessant zu wissen, dass es dann auch funktioniert, zum Beispiel bei Fahrkartengeschichten, wenn ich das als Fahrkarte benutze, Fahrkarte. Ja, genau. Oder zum Beispiel auch in Amerika ist es ja schon mittlerweile im Einsatz, das iPhone als Studentenausweis. Da sind diese Funktionen, dieses Express Card with Power Reserve, denke ich, ganz wichtig, dass man dann immer noch diese NFC-Funktionalität hat.
Ja, der Shop ein bisschen umfallen.
Ja, wenn es die Gegenseite auch unterstützt, diesen Standard, das ist auch immer noch fraglich. Das muss man halt dann auch sehen, ob das so auch noch funktioniert, aber wie gesagt.
Ja, ist das dann, dass er sich die Energie quasi aus dem anderen, also aus dem Empfänger dann im Prinzip oder aus dem Kartenlesegerät dann zieht?
Also wie ich das halt gelesen habe, ist es ja immer noch notwendig, dass er zumindest noch auf diesem Notmodus läuft.
Ah, okay.
Und dass er dass er dann noch daraus den Strom zieht.
Ja, weil ich hatte nämlich nur ganz kurz eine Überschrift gelesen, dass er auch funktionieren würde, wenn das iPhone halt ohne Strom, also ohne Akku, Restakku noch wäre. Und da habe ich gedacht, okay, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich halt die Technik oder der NFC-Chip halt den Strom quasi über Induktion halt holt. Und solange er ja dann eigentlich nur ausgelesen werden muss, ja, dass er zum Beispiel ja dann quasi über NFC, wie du eben schon gesagt hast, eine Fahrkarte oder so ausgewiesen wird, dass er dann, wie gesagt, vom Lesegerät quasi dann einfach kurz angepinkt wird, wird gelesen und das war's dann. Aber das kann auch eventuell nur so eine halbgare Überschrift gewesen sein, ja. Ich habe den Artikel nicht überflogen oder so. Ja.
Also das stand auch bei meinem Artikel in der Überschrift, dass es auch bei leerem Akku funktionieren soll. Und letztendlich hat sich aus dem weiteren Lesen des Artikels herauskristallisiert, dass man immer noch in diesem Notmodus sein muss, dass wenigstens noch ein bisschen Saft im Akku sein muss. Ja. Aber auch mit dem Notmodus kommt man ja noch eine ganze Weile über die Runden, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja.
Und wo wir gerade bei Akku sind, die genauen, exakten Akkukapazitäten sind jetzt auch rausgekommen. Und da gibt es eine kleine Überraschung, zumindest bei den XS-Modellen oder bei dem XS-Modell oder 10S-Modell. Im Gegensatz zum 10er-Modell aus dem letzten Jahr ist der Akku kleiner geworden. Das heißt, im 10er vom letzten Jahr hatten wir 2716 Milliamperestunden und aktuell haben wir 2658 Milliamperestunden.
Und im Vergleich, trotzdem eine bis zu, was war es, halbe Stunde längere Laufzeit?
Genau, ja, das ist ein bisschen, ja, passt jetzt nicht ganz so, aber haben sie wohl durch andere Dinge reduzieren können, der Prozessor.
Genau, der A12 ist energiesparender und ich denke mal iOS 12 mit seinen Features tut da auch noch seinen Teil bei.
Genau.
Und ja.
Und im Vergleich dazu gibt es noch die Zahlen vom 10S Max. Das hat 3174 Milliamperestunden. Da gibt es ja kein direktes Vergleichsmodell, aber wenn wir jetzt das 8 Plus aus dem letzten Jahr nehmen, das hatte 2691 Milliamperestunden. Also hat es sich auf jeden Fall
im
Max-Bereich stark nach oben. Stark nach oben hat sich da was getan.
Ja. Genau, wobei interessant wäre da ja der Vergleich dann eigentlich zu dem 10R.
Da gibt es noch keine bekannten, oder gibt es noch keine Zahlen. Nein, bis jetzt.
Weil laut den Angaben auf der Apple-Seite soll, glaube ich, das 10R die längste Batterielaufzeit von allen haben.
Ja,
macht Sinn. Da hatte ich einen Blogartikel gelesen, wo sie das aufgeschlüsselt hatten anhand von Videoplayback etc., dass das 10R da anscheinend die längere Laufzeit hat als das Max zum Beispiel. Und ja, finde ich eigentlich ganz interessant, weil ja gerade OLED ja doch recht sparsam sein soll. Und das ist ja im Prinzip nur ein LCD. Da bin ich auch mal auf die Laufzeiten gespannt, in Real World quasi dann.
Ja, ja, obwohl natürlich die LCD-Displays ja eine Hintergrundbeleuchtung haben und eigentlich mehr Strom verbrauchen müssten.
Genau.
Ne? Das naja, muss man halt sehen, wie effizient sie das hinbekommen haben. Ja. Ja, dann gibt es noch eine Neuigkeit, dass O2 jetzt auch die eSIM unterstützen will, nachdem Vodafone und Telekom ja die beiden Partner sind, die von Anfang an dabei waren oder sind, will jetzt O2 auch noch in diesen eSIM-Bereich einsteigen.
Ja, da bin ich einmal sehr gespannt.
Wohl? Das ist ein Markt, der bedient werden sollte. Ne?
Ja.
Und was natürlich auch ein interessantes Szenario ist, wenn man sich seine aktuelle SIM, also seinen aktuellen Vertrag, auf eSIM umstellt.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ob das geht, ja. Das ist so dieses Fragezeichen, was ich im Kopf habe. Ja. Und wenn man dann im Ausland ist, genau, sich dann irgendwo eine lokale Prepaid-Karte so besorgt, es, ja, und dann da etwas flexibler unterwegs ist, ohne dass man die rausnehmen muss. Das, genau, wäre interessant.
Ja, vor allem, es ist, denke ich mal, leichter, im Ausland an eine physische SIM zu kommen, als, ja, irgendwo einen eSIM-Vertrag abzuschließen.
Genau.
Da wäre es, wie gesagt, wenn es ginge, ja, dass man bei der Telekom, Vodafone, wo auch immer, die halt das anbieten. Und die bieten ja eSIM für, oder haben in der Vergangenheit eSIM ja für iPad angeboten, beziehungsweise die Telekom macht es ja definitiv für die Apple Watch. Es ist halt nur die Frage, kann man eSIM dann auch als einzige SIM machen? Oder als die SIM quasi im Vertrag? Ja. Das müsste man mal mit einem Anbieter klären, weil das wäre auch so die Option, die ich dann gehen wollen würde. Ich hab zwar das letzte Mal gesagt, ich bin eigentlich jetzt nicht so der, oder habe keinen Bedarf an Dual-SIM. Und vor allem, wenn ich jetzt eigentlich mal im Ausland unterwegs bin, ist es europäisches Ausland. Und da hat man jetzt mit den ganzen Roaming-Änderungen, die es ja die letzte Zeit gab, oder die letzten Jahre, nee, dieses Jahr, letztes Jahr,
letztes Jahr haben es, glaube ich, diese Roaming-Geschichte verabschiedet.
Ja, ja, dann ist man da ja eigentlich nicht mehr auf eine lokale SIM oder so angeboten. Wobei, je nachdem, in welches Land man geht, gerade wenn man eventuell einen limitierten oder ein recht kleines Datenvolumen im eigenen Vertrag hat, kann man da natürlich sehr günstig, je nach, wie gesagt, Land, sehr günstig an jede Menge Datenvolumen kommen. Und da macht es dann durchaus auch wieder Sinn, sich eventuell nochmal eine SIM vor Ort zu shoppen. Ne?
Genau, zum Beispiel die ganzen skandinavischen Länder, ja. Da ist das ja relativ attraktiv, das Ganze.
Ja.
Ne? Da macht das Sinn. Ne? Mhm. Ja, diese eSIM, die wird noch eine Menge Fragen aufwerfen. Das glaube ich ganz bestimmt.
Ja, vor allem jetzt, wo Apple das in ihren iPhones drin hat, wird das die eSIM, denke ich mal, auch nochmal ordentlichen Push kriegen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ganz klar, das ist ein Innovationstreiber. Oder der Apple treibt halt die Innovation nach vorne und ganz logisch.
Ja, vor allem musst du da auch gucken, die haben den Testballon mit dem iPad eigentlich ganz gut gefahren, haben da ihre Erfahrungen gesammelt, mit den Carriern zusammengearbeitet, um einfach das im Hintergrund auf die Reihe zu kriegen, kam dann über die Uhr ja quasi dann als reine eSIM-Lösung auf den Markt, beziehungsweise in den Markt. Und haben natürlich jetzt mit den Jahren, wo sie da die Erfahrungen schon gesammelt haben, wo die Carrier auch entsprechend schon vorbereitet wurden von Apple, ja, kommen sie jetzt mit dem iPhone. Ja.
Und also, über kurz oder lang wird die physische Karte komplett wegfallen. Zumindest im europäischen Bereich. China ist da nochmal ein anderer Markt.
Amerika, Europa, klar. Ja.
Ja.
Das könnte, das ist halt die Frage, wie oder welche andere Hersteller integrieren jetzt eSIM auch in ihre Geräte. Und inwieweit pushen eventuell auch einfach die Carrier, die Gerätehersteller, dass sie auf eSIM gehen. Das ist halt jetzt die Frage, wie wird die eSIM vom Markt im iPhone einfach angenommen von den Kunden? Und wie ist die Nachfrage nach einer eSIM?
Ja, ja, so sehe ich das auch. Ja, werden wir sehen. Es rollt an, sagen wir es mal so.
Ja.
Im Gegensatz zu AirPower, da rollt gar nichts an.
Oh, ja.
Da gab es auch ein paar interessante Gerüchte und auch ein paar angebliche Fakten aus Apple-Kreisen, die da rausgeplumpst sind zu dem Produkt. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil erstmal die Hauptbegründung war, wenn man halt diese drei Komponenten parallel auf der AirPower-Matte lädt, soll das Ding enorm heiß werden. Da frage ich mich doch, wenn man jetzt dieses Ding konstruiert und da kann man natürlich von ausgehen, dass das Leute machen, die Ahnung haben, ob die keine theoretischen Werte haben von den einzelnen Spulen, die dort eingesetzt werden. Man kann das, denke ich mal, hochrechnen. Das Ding hat so und so viel Belastung, da wird so und so viel Strom drüber laufen. Dann kann man sich da auch das theoretisch ausrechnen, wie viel Abwärme circa da produziert wird. Das kann man dann addieren. Man hat dann so einen Richtwert und man kann auch davon ausgehen, das wird zu heiß. Also das muss doch eine theoretische Berechnung dieser ganzen Geschichte muss nach meiner Meinung doch im Vorfeld möglich sein.
Ne? Ich denke mal, dass die Ingenieure oder Apple davon ausgegangen ist, dass sie dieses Problem lösen können. Also relativ zügig lösen können.
Ja. Und zumindest sieht es dann so aus, dass wenn dieses Ding belastet ist mit drei Geräten, die aufgeladen werden, dass dann halt die Leistung nach unten geht von dem Gerät. Und das ist wohl auch einer der Hauptgründe ist, warum es damit Probleme gibt. Und es ist im Moment auch fraglich, ob das Gerät überhaupt rauskommen wird. Jedenfalls so, wie es geplant ist von Apple. Und was man auch noch gelesen hat, dass es Kommunikationsprobleme gibt. Das heißt, die Geräte kommunizieren mit dem Smartphone und geben dann sollen dann die aktuellen Ladestände durchgeben über diesen Kommunikationsweg. Das heißt, zum Beispiel die AirPods sind so und so voll und die Apple Watch ist so und so voll, dass es halt dementsprechend angezeigt wird in dem Widget-Bereich unter iOS. Und da gibt es wohl auch Probleme, dass diese Übermittlung der aktuellen Ladestände wohl Probleme macht. Und was noch rausgekommen ist, dass auf dieser kleinen AirPower-Matte wohl ein sehr abgespecktes iOS läuft, zur ganzen Steuerung und zur ganzen, wie gesagt, zur Kommunikation und zur Steuerung der Ladevorgänge und so weiter. Also das scheint schon im Prinzip ein sehr intelligentes Gerät zu sein und auch ein sehr durchdachtes Gerät zu sein und auch mit vielen kleinen Features, die sich in diesem Gerät befinden. Und das würde natürlich auch diesen Verkaufspreis erklären, der damals diskutiert worden ist von, ja, das schwankte ja so zwischen 150 und 199 Euro. Das waren ja so die Gerüchte, wo dieser Preis schwankte. Und wenn das wirklich diese ganzen Features gehabt hätte.
Aber ist das nicht Overkill? weil den Ladezustand oder die kannst du, ja doch, den Ladezustand kannst du doch auch ganz normal über Bluetooth abrufen. Du musst doch nicht die Ladematte auch noch mit iOS versehen, damit die eventuell per Bluetooth oder, ja, keine Ahnung, vielleicht schon per Nearfield dann die Daten ans iPhone schickt.
Ja,
ja, klar, warum macht man das? Weil man es kann.
Ich meine, Apple will sich ja dann irgendwo abheben. Ladematten gibt es genügend und sie wollen natürlich dann genügend Features bieten, um sich von den Marktbegleitern abzuheben, dass die Leute halt auch die Original-Apple-Ladematte kaufen und nicht jetzt das Billigding von Anker oder sonst was.
Aber eine Standard-Apple-Lade oder ein G-Charger von Apple mit Logo und weißem Design und da musst du, vor allem wenn du es halt für weniger Geld machen kannst, ja, dann musst du doch nicht so viel Technik da reinstecken. Das Ding soll laden, ja, und Ende Gelände. Alles andere können die Geräte doch direkt mit dem Telefon über Bluetooth machen, ja.
Ja. Ja, das, wie gesagt, das, da kann man sich lange drüber unterhalten, über
hatten, diese Geschichte. Wir glaube ich mal, über diese overengineerte Saftpresse bei Kickstarter mal gesprochen.
Ja,
kommt mir gerade auch diese AirPower-Matte vor. Ja.
Es gibt im Endeffekt ja nur drei Möglichkeiten. Entweder specken sie das Gerät von den Funktionen ab und bringen es dann auf den Markt. Die zweite Möglichkeit ist, sie bekommen die Technik in den Griff und es funktioniert. Oder die dritte Möglichkeit ist, es kommt gar nichts. Das sind im Endeffekt die drei Möglichkeiten, die es gibt.
Ja. Die Frage ist halt, für wann ist die nächste AirPod-Generation gedacht? Wie weit ist es da und kommen die dann eh mit einem G-fähigen Ladeding, was ja eh schon angekündigt war, ja, dass sie da ja das ladefähig machen wollen? Und müssen sie da oder wollen sie bis dahin dann die Matte vielleicht dann doch noch ready haben? Ansonsten, mein Gott, wenn das Ding G-kompatibel ist, dann die Leute, die laden wollen, haben eh schon eine zu Hause.
Ja, logisch. Also wer jetzt wer unbedingt vorhat, das Ding wireless zu laden, sein Smartphone wireless zu laden, der hat schon so ein Ding von irgendeinem Anbieter zu Hause. Ja. Von Mophie, Belkin, wie sie auch heißen wie mögen.
Genau.
Ne? So ist es. Aber wie gesagt, der Clou war ja halt, die drei Produkte gleichzeitig zu laden.
Die Apple Watch da noch mit drauf, ja.
Und man sagt ja auch, dass man das irgendwo auf das Gerät legen konnte und man musste keinen definierten Punkt einhalten. Die Marktbegleiter haben ja schon diese definierten Punkte, wo man es hinlegen muss. Und das sind ja auch alles so Kleinigkeiten, die vielleicht letztendlich zu einem Haufen von Problemen geführt haben, um das Ding halt nicht auf den Markt schmeißen zu können.
Ja, wenn du zwei oder drei Ladeschleifen komplett quer durch das Ding ziehen musst, dass es dazu eventuell Hitzeproblemen kommen kann, ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Weil du weißt ja auch nicht, welche von den Ladeschleifen. Okay, klar, dafür hast du dann wieder deine intelligente Ladetechnik drin. Ja, weil es könnte ja auch sein, ja, dass dann an der Stelle, wo das Telefon liegt, dann alle Ladeschleifen gleichzeitig laden wollen. Dann muss ja auch nicht sein. Ne?
Ja, also wie gesagt, sie haben sich da viel vorgenommen und sie können es halt im Moment nicht serienreif produzieren, sagen wir es mal so.
Oh, Live-Meldung. Ich habe hier gerade eine E-Mail bekommen von Nvidia.
Okay.
Sichere dir deine RTX 2080 ab sofort. Ja.
Wenn man es sich leisten kann, gerne.
Alle ich nicht. Alle ich brauche keine 2080. Ja. Jedenfalls noch nicht. Vielen Dank, Nvidia, für die E-Mail, aber.
Ja, irgendeiner wird es kaufen.
Ja, da gibt es genug Leute. Ja.
Enthusiasten, wie es so schön heißt.
Nicht nur die, ja.
Ja. Gut. Aber es wird bei Apple auch etwas günstiger werden.
Meinst du?
Nein, zumindest ein spezieller Prozess wird günstiger werden. Ob das letztendlich für den Kunden günstiger wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt
Papier. Der wird in der Durchführung hoffentlich einfacher, aber ich denke nicht, dass der günstiger wird.
Jedenfalls geht es darum, um die Display-Reparatur. Gerade in Hinsicht auf 3D-Touch sieht es ja so aus, dass die Geräte kalibriert werden müssen, damit 3D-Touch am Ende funktioniert. Und das wurde bisher immer mit einem Hardware-Gerät durchgeführt, diese ganze Kalibrierungsgeschichte. Und das sind natürlich Kosten, die da entstehen, weil erstmal das Gerät kostet an sich Geld. Und das war natürlich immer ein Anschaffungswiderstand für den Servicepartner, für den autorisierten Servicepartner. Und dieses Ding nannte sich 3D Touch Calibration Fixed Tunes. Ja, hat einen tollen Namen, dieses kleine Kästchen.
Super kalibralistisch, XP-allegorisch.
Genau, sah aus wie so ein kleiner Mini-PC im Endeffekt, so ein kleiner Desktop-Mini-PC. Und da hat man dann dementsprechend das iPhone reingeschoben und dann wurde das dort kalibriert. Und jetzt gibt's.
Habe ich da andere Bilder gesehen? Ich habe gedacht, das Ding hätte ausgesehen wie so ein Mini-Backofen.
Ja, aber so PCs gibt es ja auch, die aussehen wie Mini-Backofen. Das kann man natürlich auch so sehen.
Wieso also, fällt mir jetzt der Beefer ein? Egal, weiter im Takt, bitte.
Jetzt kriege ich Hunger. Jedenfalls
ja, wobei ich finde das Ding total überbewertet, aber ganz anderes Thema.
Aber ist gar nicht so teuer, finde ich. Na, okay.
Der Original-Beefer? Ja, komm, das Ding ist...
Nee. Ja, ich hab schon teure Grillgeschichten gesehen. Also
aber doch nicht für so ein kleines Ding. Okay, klar, der kann 800 Grad, aber sorry, ja, tut mir leid.
Ich meine, gut, es ist kein Napoleon, aber okay. jedenfalls wird das jetzt demnächst abgelöst durch eine Softwarelösung, die auf einem MacBook Air zum Beispiel funktioniert oder auf einem anderen Mac, wie auch immer. Und das spart natürlich eine Menge Geld und es werden jetzt auch deutlich mehr Servicepartner dadurch in die Lage versetzt, das Ganze durchführen zu können.
Ja, vor allem, ich denke mal, die Turnaround-Zeit wird einfach auch kürzer werden. Ja, du musst da oder bist nicht mehr angewiesen, ein Gerät nach dem anderen durch dieses kleine Ding zu schicken oder durch dieses Gerät zu schicken, was ja nur ein iPhone oder wo du ja nur nacheinander die iPhones machen kannst, mit einer Softwarelösung, wenn du da hinten drei Techniker hast, jeder hat die Software auf seinem Rechner und hat da die Möglichkeit, den Test durchzuführen, kannst du drei Geräte gleichzeitig machen. Ja. Das sollte auch wesentlich fixer dann in Zukunft gehen.
Ich hoffe dann auch mal, dass die Lizenzen, die von Apple da vergeben werden, für die Unternehmen oder für die Partner auch auf mehreren Rechnern einsetzbar sind.
Das ist nochmal ein anderes Ding, da hast du recht, ja.
oder dass es dann zeitliches Limit gibt hier. So.
Sonst ist der tot, ja. Der kostet das Leben.
So sieht es nämlich aus. Nein, aber ich gehe halt auch davon aus, dass das von Apple aus geplant war, dass es ein etwas günstiger wird und sich nicht dieser kleine Mini-Backofen angeschafft werden muss. Ja. Vielleicht wird das Ding ja dann recycelt und aus dem wird dann irgendwann mal ein Beefer. Das ist ein Upcycling oder wie nennt man das Neudeutsch?
Mhm. Wahrscheinlich Crosscycling oder so. Ja, keine Ahnung.
Ja. Gut, und nächste Kurzmeldung aus dem Hause Sonos. Sonos unterstützt jetzt auch If, Sys, Zen, Z Produkte. Und nicht Produkte, sondern das If, Sys, Zen, Z Universum. Ja, also heute hauen wir wieder sondern Versprecher. Das ist nicht schön. Wir hätten doch vorher nicht die drei Flaschen Whisky trinken sollen. ich glaube, dann würde es sich noch schlimmer anhören. Ja. Und jedenfalls gibt es da jetzt eine Menge kleine Rezepte, die man dort schon vordefiniert abrufen kann. Oder man kann sich doch einiges selbst zusammenstricken.
Jo, und da fällt mir gerade was ein. Mich hat heute ein Arbeitskollege darauf angesprochen, ob mir Sonoro was sagt.
Das ist ein Auto.
Nee, Sonoro, Meisterstück. Sagt dir das vielleicht was?
Lautsprecher? Nee.
Ja, unter anderem kompakte Musiksysteme. Also mir hat das nichts gesagt. Nachdem ich da mal auf der Seite mich ein bisschen umgeguckt habe, ist mir dann aufgefallen, dass ich zumindest mal vom Design her, ja, dass es mir doch irgendwie bekannt vorkam. Aber gut, ja, wenn es dir jetzt auf Anhieb auch nichts gesagt hat, können wir das Thema eigentlich lassen, weil, wie gesagt, der Kollege mich da angesprochen hat, ob ich das kenne und wie das qualitativ da aussieht. Aber ich habe da, wie gesagt, ich kenne das Produkt überhaupt nicht. Ja.
Heute hat mich eine Firma angeschrieben, die sich Cocktail Audio nennt. Interessantes Produkt. Ja, muss ich mir auch mal genauer anschauen. Aber kannte ich vorher auch nicht. Die sind so im High-End-Bereich von Musikservern im unterwegs,
sage ich jetzt mal. Okay, also dann habe ich schon mal gehört. Die sind, glaube ich, auch mit integriertem Display und lauter so einem
Kram. Da gibt es verschiedene Ausbaustufen von der
Das ist so diese alte Hi-Fi Größe ungefähr, oder?
Ja, gibt verschiedene Formfaktoren von der Firma. Naja, aber klingt im Prinzip interessant und das ist natürlich auch dafür gedacht, jetzt Lossless-Formate dort abzuspielen. Es ist nicht unbedingt dafür geeignet, seine MP3-Sammlung da drauf zu ballern, weil das spricht eigentlich so den jemand an, der wirklich auch hochwertige Boxen dort anschließen möchte, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, wobei auch gerade im Streaming-Bereich gibt es ja durchaus Lossless-Anbieter.
Ja, klar.
Wäre halt die Frage, ja, ob dann sowas eventuell auch noch unterstützt würde, weil heutzutage, ja, Streaming ist ja eigentlich so die, ich bin mittlerweile eh fest davon überzeugt, dass Streaming einfach die Zukunft sein wird, ja. Ob das sich beim Audiophilen durchsetzt, auch mit den Lossless-Formaten, keine Ahnung. Ja, da in dem Bereich sind ja eigentlich doch sehr viele, die ihre Musik einfach auch besitzen wollen, die da auch was zum Anfassen haben wollen. Eventuell, ja, dann ist halt die Frage, ob sich da, egal welcher Streaming-Dienst durchsetzen würde. Aber ich denke mal, so ein Gerät heute noch anzubieten, der nicht zumindest mal als zusätzliche Eingabequelle noch einen Streaming-Dienst mit drin hat. Ja. Ob man das heute noch so durchziehen kann, ich weiß es nicht, ja.
Nee, ich glaube, Cocktail Audio kann auch Streaming-Dienste. Also ich glaube jetzt nicht, dass das nur auf der Platte liegt oder auf dem Speicher liegt, sondern sie können schon noch, sie haben schon noch eine Anbindung an Streaming-Dienste, so wie ich das gelesen habe. Ich habe mich aber noch nicht intensiv damit beschäftigt. Und wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Geräte und verschiedene Funktionsmöglichkeiten, also verschiedene Features pro Gerät. Da soll schon einiges gehen, angeblich. Mhm. Und was man so gelesen hat, also was ich so quer gelesen habe, soll das in dem Bereich Musikserver schon interessant sein.
Ja.
Aber war nie meine Baustelle mit Musikserver, habe ich mich so nicht beschäftigt, weil ich habe meine lokale Musiksammlung zentral auf dem QNAP liegen und wenn ich das halt hören will, dann geht das halt über Sonos und das ist so meine lokale Lösung und das war's letztendlich, mehr mache ich da nicht. Und das funktioniert auch zufriedenstellend, also von daher. Aber vielleicht eröffnet ja Cocktail Audio mir irgendwie eine Dimension, die ich vorher noch nicht gesehen habe oder eine Welt, in der ich vorher noch nicht unterwegs war. Kann ja auch sein.
Ja.
So sieht's aus. Gut. Und noch eine andere kleine Neuigkeit. Twitter bringt die chronologische Timeline als Option zurück. Das heißt, es soll demnächst möglich sein, dieses wieder zu aktivieren und dass man dann wieder eine vernünftige Timeline bekommt. Bin ich ja sehr gespannt.
Twitter-Client jetzt.
Im Twitter-Client, ja, im Twitter-Client.
Weil leider der Third-Party-Clients benutzt.
Der ist nach wie vor gekniffen, ja.
Ja, ja. Heute auch wieder, ja, ich habe dir ja noch DM geschrieben, aber ohne Benachrichtigung, das ist echt.
Ja, du hast mir eine DM geschrieben, ja, und die kam dann auch sehr schnell per, ich habe ja die Twitter-App drauf, und die kam auch sehr schnell an, bloß im Tweetbot, da stand da noch nichts. Das heißt, ich habe schon im Tweetbot geantwortet, obwohl ich dort noch nicht die Nachricht hatte.
Das ist echt traurig. Aber weißt du, wo ich mir eine chronologische Timeline noch viel mehr wünschen würde?
Facebook.
Ja, aber es gehört dazu, Instagram.
Ja, das wäre schön.
Da hätte ich so gerne unheimlich wieder zurück. Ja.
Wie gesagt, da mache ich es ja so, dass ich mir Benachrichtigungen schicken lasse von den Bildern, die mich interessieren oder von den Content-Creatern, die mich dort interessieren. Und dann somit habe ich das umschifft und habe so einen kleinen Workaround gemacht. Und das war's.
Ja, wobei Workaround ist das ja, naja.
Ja, somit entgeht mir nichts und ich muss nicht komplett immer durch die Timeline scrollen, ich muss quasi nur durch die Notifications gehen und dadurch, dass man jetzt auch so eine aufgeräumte Notification-Geschichte hat in iOS, ist das ja noch schöner und komfortabler geworden. Man kann quasi dann Instagram aufklappen und kann sich dann da durchklicken. So macht das eigentlich auch Sinn. Also finde ich es ganz okay.
Ja. Ich will meine Timeline wieder haben.
Ja, das ist natürlich das Beste, wenn sie dann wieder chronologisch
werden. Mecker.
Aber ich glaube, das
Das kann man sich so bei Facebook abschminken. Ne?
Ja, kann man von ausgehen.
Wobei jetzt nochmal einen anderen Dienst oder so, das wird nichts. Ja. Das ist wie bei Twitter auch. Ich denke nicht, dass Mastodon sich da irgendwo große Anteile jetzt holt. Path ist ja jetzt auch den Weg alles Irdischen gegangen. Von daher, das...
Ich glaube, die Hürde für Otto Normalverbraucher, sich bei Mastodon anzumelden und das mit diesen ganzen dezentralen Geschichten oder mit, das ist prinzipiell eine gute Idee, aber es ist für die breite Masse zu kompliziert, sich dort vernünftig anzumelden und diese ganze Geschichte zu verstehen, was jetzt diese Instanzen bedeuten und was das alles auf sich hat, das ist einfach zu kompliziert für den Otto Normalnutzer.
Ja, das Boot ist abgesegelt. Also wer da wirklich, also ich glaube, um Twitter, Facebook kommt man einfach nicht drum rum. Es ist halt die Frage, was passiert die nächsten Jahre noch? Ja, wird auch irgendwo regierungstechnisch da noch ein Riegel vorgeschoben? Wird irgendwo kartellrechtlich eine Reißleine gezogen? Egal ob Google, Facebook oder Apple, ja, das muss man mal einfach abwarten, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt. Aber wie sollte sich heute da noch eine Alternative irgendwie entwickeln?
Ja.
Da können, also ich glaube, noch mal so ein Erfolg, auch YouTube, ja, wird schwierig, ja. Wenn du nicht wirklich ein neues Gebiet einfach hast, ja, wie zum Beispiel Twitch, das ja einfach besetzt hat damals mit dem Livestreaming, ja, die sind ja direkt dahin gegangen, keine Videos oder so, sondern wirklich mit Livestreaming, die haben sich da ihre Nische haben ihre Nische da gefunden, ja, und sind da explosionsartig im Bereich Video auch nochmal explodiert. Aber so ein Service wie YouTube, wie wolltest du den heute nochmal aus dem Boden stampfen? Geht einfach gar nicht, ja.
Es gibt ja Versuche, oder es gab ja Versuche, Vimeo hat es versucht, aber von Vimeo redet in der breiten Masse auch keiner. Ist eine Plattform, die existiert, aber...
Die auch genutzt wird, ja, aber gerade ja. Das, was halt günstiges Video-Hosting betrifft, oder überhaupt das Video-Hosting, ist YouTube, ja. Selbst Facebook, okay, klar, Facebook-Video kannst du auch noch machen, aber ist im Prinzip auch keine Alternative dazu. Ich bin mal gespannt, inwieweit YouTube das mit dem Streaming noch geregelt kriegt und inwieweit sie da Twitch einholen kann und inwieweit Facebook da den Markt noch besetzen kann. Aber da gerade für ein junges Startup in dem Bereich mal was zu machen, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich wüsste auch kein Startup, das da in dem Bereich irgendwo was machen wollte. Weil, wie gesagt, wie wolltest du einem Angebot wie YouTube dann entgegenhalten?
Ja, das ist, denke ich, extrem schwer.
Und selbst wenn du die Möglichkeit hättest, da genügend Fahrt aufnehmen kannst, dann käme Facebook ins Spiel, ja, und würde dich kaputt machen. Die Idee, die Features, die du hättest, ja, die holen die sich dann mit ins Boot. Das hast du ja auch gesehen hier mit allem, was sie da an Instagram angefangen, beziehungsweise Instagram gehört ja zu Facebook, aber mit gerade auch im Messenger-Bereich, ja, beziehungsweise mit dem Zukauf von Instagram, ja, die hatten ja vorher versucht, eine eigene Lösung zu machen, haben das, ja, die großen, du hast einfach keine Möglichkeit mehr. Jedenfalls nicht in dem Bereich, du musst halt eine neue Nische finden einfach, ja.
Ja, so ist es. Und Instagram hat sich so entwickelt und allein die Möglichkeit, jetzt aus dem Instagram heraus zu shoppen, direkt auf die Webseite zu kommen, Produkte direkt zu verlinken, all diese Sachen, die sich im Nachhinein dort entwickelt haben, das auch als Marketinginstrument einsetzen, auch für große Brands, Modemarken, Uhrenmarken, ja, etc.
Vor allem ohne Zutun von Instagram oder Facebook. Das hat sich ja alles schon vorher entwickelt. Ja, die Tools, die von Facebook dann, beziehungsweise von Instagram jetzt gerade alles, was hier so Richtung Marketing betrifft, kamen, die kamen ja wesentlich später erst. Diese Sache mit Instagram-Shop, ja, dass Leute versucht haben, halt einen Shop über Instagram aufzubauen, ihre Kunden zu finden, in Kontakt zu treten, das gab es ja vorher schon. Ja, das ist ja schon oder sehr gut angenommen worden, auch von den Leuten, die auf Instagram einfach unterwegs sind. Bevor in diese Richtung irgendwie gedacht wurde. Genauso was Influencer betrifft. Das ist alles explodiert, bevor da irgendwo Tools oder auch nur eine Idee bei Instagram oder Facebook da war, was in diese Richtung zu machen oder den Leuten Tools entsprechend an die Hand zu geben. Und
ich sehe es doch bei mir. Ich habe letztens Höhle der Löwen geguckt, da diese Startup-Show. Und was mache ich als erstes, wenn ich da ein Unternehmen sehe, was mich interessiert? Mhm. Ich gucke auf Instagram, sind sie dort präsent? Wie präsentieren sie sich dort? Und schaue, was da so abgeht. Und es ist auch sehr interessant zu beobachten, wenn man gleich am Anfang der Sendung schaut, also wo sie ihren Pitch dort haben, und dann schaut, wie allein durch diesen Pitch die Followerzahl auf Instagram nach oben geht. Denn man kann da quasi minütlich zuschauen, dass nicht nur ich der Einzige bin, der so denkt, oh, schauen wir doch mal auf Instagram, wie sie sich präsentieren, sondern es geht richtig ab. Die eine Firma hat innerhalb von dieser Sendung, sage ich mal, innerhalb von anderthalb Stunden in dem Zeitfeld, wo ich das beobachtet habe, 16.000 neue Follower bekommen. Also auch wenn dieser Pitch oder sie nichts bekommen haben, aber sie haben Aufmerksamkeit bekommen und es war ein Werbeeffekt für sie. Ja. Ne, also Schaden tut im Prinzip diese Sendung auch nicht, wenn man nicht eine Subvention bekommt oder kein Investment bekommt. Es ist auf jeden Fall ein Marketinginstrument, was sie dort wahrgenommen haben.
Ja, selbst wenn du bei der Höhle der Löwen keinen Investor findest,
ja, sag ich
eventuell findest du dann durch die Sendung nochmal jemand, der vielleicht nicht in dem Rahmen einsteigt, aber wo du eventuell auch nochmal Geschäftsbeziehungen oder irgendwo, der dich interessant findet, der auf dich zukommt. Also da hast du auf jeden Fall, oder auch außerhalb der Sendung, es ist halt die Frage, wie sehen die Verträge aus, ja, die sie vorher machen. Ja, das ist halt die Frage, ja, da habe ich keine Ahnung von. Ja, aber auf jeden Fall hast du da außerhalb der Sendung auch nochmal die Möglichkeit. Das ist aber bei anderen Formaten auch. Ich habe ja eine Zeit lang so in diesem Vorabendprogramm, als es zeitlich gepasst hat, noch diese, wie heißen diese, Dinner-Show, das perfekte Dinner.
Ja, Vox, genau.
Ja, und da waren ja auch ab und zu mal welche dabei, die einen eigenen YouTube-Kanal noch haben. Ja, wo das Thema ja dann auch aufkam, ja, während der Sendung. Wo ich dann auch mal auf YouTube reingeguckt habe und hab mal geguckt, ja, was für Videos machen die, welche Richtung oder ist das interessant, lässt man ein Follow da, um das später mal ein bisschen zu verfolgen. Wo ich dann auch sehe, dass gerade mit dieser Plattform, die das Fernsehen ja heute immer noch bietet, gerade zu der Sendezeit, ja, gerade auch mit dem Format Kochen, ja, was ja doch durchaus ganz interessant ist, ja, auch gerade für Jüngere oder auch in dem Format für Leute, die vielleicht Interesse auch dran haben, Sachen vielleicht nochmal nachzukochen, dass dann Leute während der Sendung Followerzahlen generieren können, ja, im sagen wir mal, dreistelligen Bereich, wo aber dann wochenlang kein neuer Content kommt. Und dann sind die Follower wieder weg. Und das sind Sachen, die ich halt nicht verstehe. Und das ist nicht nur einmal vorgekommen. Das ist in der Zeit, als ich es noch aktiv geguckt habe, wo ab und zu mal wirklich jemand dabei war und gesagt hat, hier, wir sind auch auf YouTube oder so, oder ich bin auf YouTube. Und dann kommt da wochenlang kein neuer Content.
Ja, vertane Chance, ne?
Ja, sag ich noch. Aber definitiv. Ja. Und das ist echt schade, ja. Weil da könntest du wirklich dann, und gerade mit YouTube, ja, als es damals ja auch noch war, mit Monetarisierung, Werbung schalten, Werbepartner etc., da kannst du doch sogar über den Kanal auch nochmal ein bisschen Taschengeld machen, ne? Du brauchst da nicht unbedingt jetzt Millionen von Follower. Das ist halt wirklich schade, wenn die Leute dann die Plattform dann einfach nicht nutzen können, ne?
Ja, vor allen Dingen, ich weiß ja, wann der Ausstrahlungstermin ist meiner Sendung und ich kann noch exakt dann auch vorproduzieren und ich kann auch zeitversetzt veröffentlichen. Das heißt, ich könnte theoretisch, sobald die Sendung im Fernsehen ausgestrahlt wird, zeitgleich auch ein Video veröffentlichen. Vor allem
kannst du das was du in der Sendung gekocht hast, da, wie du es eben schon gesagt hast, ja, automatisch raushauen.
Genau, das könnte man auch perfekt machen.
Jeden einzelnen Gang kannst du da, keine Ahnung, jeden Tag oder einen am Tag kannst du da raushauen, ja. Das sind halt so Sachen, die tun sich mir leider nicht auf, ja. Dass du nicht täglich da ein Video raushaust, ja, das ist ja kein Vlog, ja, kein Daily Vlog, dass du da aber, wie gesagt, zumindest mal konstant, ja, ein, zweimal die Woche irgendwo was raushaust, ja. Was ja eigentlich auch jetzt nicht so das Problem ist.
Im Prinzip nicht, wenn man sich für diesen Weg entschieden hatten.
Gerade wenn man halt so kochbegeistert ist und vielleicht sowieso jeden Tag kocht, dann lass doch die Kamera mitlaufen. Irgendwas findest du da, irgendwas wird ja auf jeden Fall interessant. Und selbst wenn du vielleicht nur Outtakes produzierst, das gucken sich die Leute auch an. Ja? Gerade weil sie ja dann auch froh sind, dass bei Leuten, die in Anführungszeichen ein bisschen professioneller arbeiten oder halt auf YouTube ihr Zeugs veröffentlichen, dann auch mal Scheiße machen. Ja,
ja. Und wie gesagt, diese Sendungen sind halt auch ein guter Marketingkanal. Man muss sie natürlich nur gut nutzen und es auch zu am Ball bleiben, ne? Das ist ganz klar. Und viele denken dann halt, okay, schön, toll. Ja, aber das kleine Einmaleins des Marketings.
Ja, das vor allem halt das kleine Einmaleins, das, wenn ich, wie gesagt, damit in die Öffentlichkeit gehe, dann sollte ich vielleicht dann auch mich ein bisschen drum kümmern. Ne?
Ja, das ein bisschen überlegter gestalten, das Ganze.
Ja. Egal, kleiner Exkurs. Egal.
Überlegter gestalten, das hat sich dann auch Apple überlegt und hat ihre Verpackungsinhalte neu gestaltet, zumindest bei der Apple Watch Series 3, in der GPS-Version, da liegt kein Netzteil mehr bei. What? Im Gegensatz zur Cellular-Version, also LTE-Version, da liegt noch ein Netzteil bei.
Ja. Das muss man auch mal verstehen. Okay, kostet mehr, aber trotzdem.
Ja, so kann man natürlich auch Geld sparen und wie gesagt, in der Masse, ne, macht Sinn. Bloß, es ist ein sehr negatives Zeichen, was Apple da ausstrahlt.
Okay, Kopfhörer, Adapter gestrichen, Netzteil gestrichen. Wir hatten wir dann vor langer, langer Zeit nicht mal drüber gesprochen, als es die Gerüchte gab, dass beim iPhone kein Netzteil mehr dabei sein soll? Da hatten wir doch auch mal, wie gesagt, schon lange, lange her, mal drüber gesprochen. Ist vielleicht auch so ein Testballon.
Ja, mal gucken, wie die Leute reagieren. So naja. Und es ist ja auch so, dass immer noch diese 5 Watt Netzteile bei den iPhones dabei liegen und die Geräte unterstützen Fast Charging und es liegen immer noch diese uralt Netzteile dabei. Das ist doch auch hochgradig peinlich, nach meiner Meinung,
was Apple da abliegt. Es ist halt günstig.
Ja, ja, aber naja, okay. Finde ich suboptimal.
Noch günstiger ist gar keins mitmachen. Alle mitschicken.
Ja, noch günstiger. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da lag noch eine Dockingstation dabei bei den iPhones.
Ja, ist so. Das ist aber schon, also guck mal, das ist schon über 10 Jahre her. Das ist 10 Jahre her jetzt, ja.
So lange mache ich den Scheiß schon mit hier. Das ist,
ja, kann man sich noch gut dran erinnern, ja.
Ja, das war schick.
Ja, ja, aber alles, ich wollte eben schon sagen, alles hat ein Ende. Ja, aber
ja nur das, die Wurst hat
wir, zwei. Ja, das auch. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ja. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass demnächst eventuell das Netzteil beim iPhone wegfällt. Ja. Und vor allem ist dann die Frage, kommt dann oder ist dann das USB-Kabel auch weg und ist dann nur noch das iPhone in der Packung? Ja.
Vor allen Dingen ist es ja nicht nur den Inhalt, den sie sparen, sondern sie sparen Verpackungsgröße, somit auch Transportkosten und somit auch
Ressourcen. Stell dir mal vor, wie die Verpackung aussehen könnte, wenn du kein Zubehör mit drin hast.
Nur, das wäre sehr flach. Ja, also demnächst, vor wenn die SIM-Karte wegfällt, sparst du dieses SIM-Werkzeug, das sparst du auch noch. Auch noch.
Ja, klar.
Es ist auch noch ein Rohstoff. Also du kannst das schon sehr minimalistisch gestalten, das Ganze.
Hättest vielleicht noch nicht mal mehr ein iPhone in der Packung.
Ja, das ist dann das iPhone Air. Ja, ja.
Ja, da gab es da nicht von Funny or Die mal so ein Parodie-Video oder Parrot-Video, ja, Papageien-Video. Das waren die Montys, aber egal. Da gab es, glaube ich, auch mal was, ja, wo sie doch Johnny Ive verarscht haben.
Ja.
Ich glaube, da war was. Funny or Die, College Humor, irgendeiner war das von denen. Ja, aber es ist echt die Frage. Ich denke mal, dass das Netzteil dem wegfallen wird. Das wird, ob das jetzt, oder wie schnell das passieren wird, keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist so das Nächste, was gestrichen wird. Ja, und ob dann noch ein USB-Kabel dabei liegt, ja, für was eigentlich? Du kannst deinen kompletten Backup-Kram über die iCloud machen.
Ja, Wireless kannst du aufladen, klar. Ja, klar, logisch.
Dann verkaufen sie die AirPower-Matte. noch mit, wenn sie sie dann hätten. Ja. Und hast in der Packung quasi noch dein iPhone liegen.
Mhm. Ja. Naja.
Für was brauchst du dann überhaupt noch USB-C oder Lightning im Telefon? Ne?
Naja, jetzt lachen wir noch, aber irgendwann wird uns das...
Ja, die Gerüchte hatten wir auch schon, dass es auf USB-C gehen soll, ja, wo dann die Leute, ja, hurra, aber wieso ist der nächste Schritt nicht, lass es ganz weg?
Ja, da gibt es eine Menge Gründe, die dagegen sprechen, im Moment. Welche? Immer noch. Dass du nicht immer und überall Wireless aufladen kannst, zum Beispiel.
Ja, okay, das kannst du doch mitnehmen.
Ja, willst du dein Wireless-Ladegerät immer mitnehmen? Also, dass ja,
willst du dein Netzteil immer mitnehmen? Das ist momentan noch kompakter, aber wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht.
Dass das Wireless immer noch nicht so schnell ist wie ein Kabel, das kommt auch noch dazu, das ist ja immer noch da Unterschiede.
Sollen gibt. Da die iPhones nicht sogar schneller geworden sein jetzt, die neuen?
Na, man hat ja gedacht, dass es schneller wird, aber es ist nicht schneller geworden. Ich glaube es nicht. Also es gab ja Gerüchte, dass es angeblich auf 15 hochgehen soll, auf 15 Watt von 7,5, aber das hat sich nach meiner Meinung nicht bewahrheitet. Ich glaube, das wäre schon durchgesickert, wenn das der Fall gewesen wäre. Also ich glaube, das wäre auch eine News, die etwas prominenter durchs Netz gegangen wäre. Weil dann hätten sie aufgeschlossen mit Samsung zum Beispiel. Naja, egal. Aber,
Wieso überhaupt noch irgendwo ein Stecker?
Ja. Gut. Ich würde sagen, hast du noch Themen oder können wir zum Gadget gehen?
Wir können zum Gadget gehen. Ich hatte zwar noch ein Thema, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Das können wir das nächste Mal gerne machen. Bis dahin habe ich da hoffentlich auch ein paar mehr Infos dazu.
Okay, gut. Dann haben wir heute eine Markenpremiere und auch eine Produktpremiere. Das ist ja, und das quasi alles in einem. Wir haben sogar zwei in eins sozusagen. Lass uns mal über einen Saugroboter sprechen.
Okay.
Das ist
brauchen wir einen Explicit Tag?
Nee, brauchen wir nicht. Kein Explicit Tag. Also.
Okay.
Ein ganz normales Haushaltsgerät sozusagen.
Das sagen sie immer.
Ja, das sagen
sie immer. Massagestab.
Ja. So sieht's aus. Ja. Jedenfalls war es bei mir immer so ein Ding, was nimmt man da? Und die ersten Saugroboter, die es da so gab, die waren ja so ein bisschen kompliziert mit der Konfiguration. Man musste dann gewisse Bereiche der Wohnung definieren, absperren etc. Und das erschien mir alles so ein bisschen nervig. Das hat sich aber auch stark geändert in den letzten Jahren. Die Geräte sind intelligenter geworden und auch effizienter geworden. Und gerade das hat mich jetzt dazu gebracht, mich in den letzten Wochen nochmal mit der Geschichte Saugroboter zu beschäftigen, mit der ganzen Sachlage, Themenlage oder mit der ganzen Thematik an sich. Und da gibt es ja eine Menge Hersteller und es gibt auch eine Menge Preisspektren, sage ich jetzt mal, von ganz, ganz, ganz günstig bis mega teuer. Da kann man richtig Geld lassen. Und letztendlich ist es so, dass man, wenn man das erste Mal sich mit so einem Gerät beschäftigt, ja erstmal gucken muss, was will man als Grundfeature haben, was soll erledigt werden, worauf legt man sehr viel Wert und was will man oder ist man bereit auszugeben. Und für mich war es sehr wichtig, dass das Gerät erstmal extrem leise ist, weil es soll auch die Arbeit vollrichten, wenn man im Raum ist und dass man dann noch mehr oder weniger vernünftig arbeiten kann. Und es sollte auch unter Schränke gehen, die jetzt nicht ganz so hoch sind. Also der Saugroboter sollte sollte etwas slim sein. Und das sind so die beiden Kriterien, die für mich wichtig waren. Und er sollte ein Kamerasystem eingebaut haben, um sich selbst zu orientieren und man etwas, so ein Convenient-Produkt zu haben, der sich quasi selbst vernünftig orientiert und der dann demnächst den Raum durch ein Abscannen des Raumes sich immer intelligenter in dem Raum fortbewegt. Und das sind so die drei Punkte. Und er sollte bezahlbar sein. Und da bin ich auf die Firma iLife gestoßen und habe mir das Topmodell angeguckt, der A8. Ja, A8 ist nicht nur bei Audi das Topmodell, sondern auch bei, bei der Firma iLife. Und der verfügt über eine Bauhöhe von 7,2 cm. Das ist also sehr, sehr slim und das ist schon mal der erste große Pluspunkt. Somit passt er unter fast jeden Schrank und fast jedes Sofa, was hier so rumsteht, und kann auch da wunderbar den Dreck wegschaffen. Und der kann maximal mit einer Akkuleistung bis 180 Quadratmeter reinigen, kommt aber auch immer darauf an, in welchem Saugmodus man sich befindet. Es gibt ja den normalen Modus, in dem er auch sehr leise ist. Dort ist er so um die 60 Dezibel laut. Und wenn man ihn dann in den Boost-Modus schaltet, da ist er dann etwas energischer und etwas lauter und hat auch mehr Leistung. Der aber nach meiner Meinung, wenn man ihn regelmäßig einsetzt, nicht Not tut, dass man jetzt hier mit einem Boost-Modus arbeitet. Das ist dann nach meinem derzeitigen Stand, wie ich ihn hier testen konnte, nur wichtig, wenn man jetzt starke Verschmutzungen hat oder ihn lange nicht laufen lassen hat. Also bei regelmäßiger Reinigung tut dieser Boost-Modus nach meiner Meinung nicht Not. Wie gesagt, er schafft 180 Quadratmeter mit einer Akkuleistung und sollte das mal nicht reichen, fährt er automatisch zu der Ladestation zurück, lädt dort auf und kehrt an der letzten Stelle, wo er aufgehört hat, zu saugen, zurück. Also er fängt da nicht wieder komplett von vorne an, sondern er hat das in der Memory und fährt dann dort wieder zurück. Das finde ich schon mal sehr intelligent. Dann hat er, wie gesagt, ein Kamerasystem verbaut, was auf der oberen Seite angebracht ist, oder die Kamera ist auf der oberen Seite angebracht, und dieses Kamerasystem erstellt eine 3D-Karte des Raumes und somit lernt er den Raum kennen und somit fährt er nicht wie andere wahllos im Chaos-Modus durch die Räumlichkeiten, sondern er arbeitet Strich für Strich. Und wenn er denn durch diesen Lernmodus durch ist, hat er den Raum quasi auch kennengelernt und arbeitet dann auch effizient. Und man hat somit den Vorteil, dass man schneller fertig ist oder dass der Staubsauger schneller fertig ist und dass er auch dann auch so effizient arbeitet, dass er nichts vergisst und dass es auch keine Spuren gibt, die, wie gesagt, nicht gereinigt werden, oder keine Stellen gibt, die nicht gereinigt werden. Das ist nach meiner Meinung auch sehr wichtig, weil wenn ich manche Marktbegleiter so sehe, wie da der Staubsauger durch die Bude fegt und das nach dem Chaos-Prinzip macht, finde ich das jetzt nicht so prickelnd. Also zeugt jetzt nicht gerade für ein intelligentes System. Und der arbeitet wirklich sehr strukturiert dementsprechend. Und dieses System nennt sich PanoView. Und wie gesagt, das erarbeitet und erstellt 3D-Karten vom Raum. Dann haben wir dann die Möglichkeit, auch die Reinigungsbürsten zu wechseln. Wir haben einmal die Standardrolle. Das ist eine normale Bürste, die sich im unteren Bereich befindet. Die kann man sehr leicht entnehmen. Macht auch Sinn, dass man sie leicht entnehmen kann, weil wenn sich um die Bürste jetzt irgendwelche Fusseln, Haare, je nachdem, gelegt haben, kann man sie somit auch leicht reinigen. Und man kann eine Gummilamellenbürste einsetzen, die sich auch im Lieferumfang befindet. Diese Lamellenbürste ist prädestiniert für Hartböden, Laminat, Fliesen etc. Und die nimmt dann dementsprechend dort liegende Partikel besser auf. Da ich ja eine gemischte Umgebung habe mit Teppichen und Hartböden, ist für mich diese Gummibürste nicht praktikabel. Das heißt, wer jetzt eine reine Fliesenumgebung hat, ohne Teppiche, da macht das Sinn. Da arbeitet sie auch effizienter, als wenn man jetzt mit dieser Bürste arbeitet, also mit dieser normalen Bürstenwalze arbeitet. Aber wie gesagt, bei einer Mischumgebung macht für mich die Gummilamellenbürste wenig Sinn. Ja, des Weiteren sind Filter verbaut, die üblichen Staubfilter, die man auch in einem normalen Staubsauger, die sich in einem normalen Staubsauger befindet, die sind hier auch dementsprechend untergebracht. Es sind auch nochmal Ersatz oder ein Ersatzfilter ist nochmal dabei, genau wie die seitlich rotierenden Bürsten, die rechts und links angebracht sind, um dementsprechend den Staub nochmal in die Mitte des Saugfeldes zu transportieren. Die sind auch nochmal als Ersatz dabei. Somit ist man da nochmal zubehörtechnisch nochmal ein bisschen ersatzmäßig unterwegs. Finde ich auch sehr gut, dass das dabei liegt. Dann liegt eine Fernbedienung dabei, die dementsprechend die Möglichkeit hat, also einen Timer zu setzen, zu welcher Zeit er starten soll und den Reinigungsvorgang beginnen soll. Die ist sehr intuitiv, sehr leicht zu bedienen, vernünftig lesbares, nicht zu kleines LC-Display im oberen Bereich der Fernbedienung. Finde ich sehr ergonomisch. Die Fernbedienung, die steht von allein, die sieht sehr schick aus vom Design, finde ich. Und ist auch dementsprechend sehr intuitiv zu bedienen. Die Bedienungsanleitung, die dabei lag, die habe ich nicht benötigt, weil die Fernbedienung ist wirklich, die spricht für sich. Dort kann man die verschiedenen Modis aktivieren. Dort kann man zum Beispiel den Staubsauger komplett stilllegen, ausschalten oder man kann die Go-Home-Taste aktivieren, dass er dann wieder zur Ladestation zurückkommt. Das sind die Funktionen, die prinzipiell alles über die Fernbedienung, die man über die Fernbedienung abrufen kann. Wie gesagt, das Programmieren läuft ausschließlich über die Fernbedienung. Marktbegleiter haben das Programmierfeld auf der Oberseite teilweise untergebracht vom Staubsauger. Finde ich nicht so prickelnd. Das Ding ist mehr oder weniger knopflos. Wir haben halt nur den Knopf zum Initiieren des Saugvorganges. Der befindet sich dementsprechend auch nochmal auf der Oberseite des Staubsaugers. Aber das Gleiche finden wir natürlich auch auf der Fernbedienung wieder. Und wir haben einen dezidierten Ein- und Ausschalter, wo man den Staubsauger komplett auch ausschalten kann und dass er nicht mehr im Standby-Modus läuft. Der befindet sich auf der Seite. Hat auch nicht jeder Saugroboter nochmal so einen richtigen Cut-Ausschalter, wo wirklich das Ding komplett ausgeschaltet ist. Finde ich auch ganz interessant und ganz schick. Ja, das sind so die wichtigsten Funktionen. Von der Reinigungsgeschichte bin ich begeistert. Das macht er ganz gut, das macht er ordentlich. Was mir auch sehr gut gefällt, wenn man jetzt einen Teppich liegen hat, einen Läufer, irgendeine Brücke, wie auch immer, die etwas höher ist, durch den Kettenantrieb in Anführungsstrichen, er hat weiche Gummiketten, kann er auch dort hochklettern. Also gewisse Hindernisse, in Anführungsstrichen Hindernisse, Teppiche, kann er auch erklimmen und kann dort oben auch seine Arbeit verrichten. Und das finde ich ganz interessant. Natürlich ist, wenn man jetzt einen riesen Flocati hat, der wahnsinnig hoch ist, wird er irgendwo auch seine Grenzen haben. Aber so handelsübliche Teppiche kann er dementsprechend erklimmen. Und das hat er bisher auch wunderbar gemacht. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die ich bisher feststellen konnte. Nach meiner Meinung ist ein Saugroboter kein kompletter Ersatz für einen konventionellen Staubsauger. Er ist ein sehr guter Companion, ein sehr gutes Produkt, was so für die tägliche Reinigung gedacht ist. Aber um jetzt gründlichst die Räume zu reinigen, bis in jede Ecke hinein, was ja aufgrund der runden Bauweise so auch gar nicht möglich ist, ist nach meiner Meinung ein Saugroboter nicht gedacht. Er erleichtert vieles, aber so den richtig intensiven, gründlichen Putz ist nach meiner Meinung zurzeit nicht zu gestalten. Egal, ob ich mir jetzt ein wahnsinnig teures Produkt kaufe. Ich höre das auch aus dem Bekanntenkreis, dass sie immer noch mal selbst da manuell nachreinigen müssen. Und das denke ich mir auch, dass das auch ganz einfach der Fall ist, ob ich jetzt ein wahnsinnig teures oder ein günstiges Produkt kaufe. Bei einem günstigeren, super günstigen Einsteigermodell vielleicht mehr als bei einem so ordentlichen und gründlichen Gerät, wie ich es hier vorfinde. Wobei ich hier sagen muss, bei Hartböden bin ich hier schon sehr, sehr zufrieden. Das macht er sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, bei Teppichen ist es immer noch so eine Sache. Und in die Ecken hinein, da muss man halt nochmal nacharbeiten oder dann halt den Wochenendhausputz dann nochmal richtig intensiv vollziehen. Aber es ist ein sehr schönes, ergänzendes Companion-Produkt, um eine gewisse tägliche Reinigung zu haben an den neuralgischen Stellen, wie zum Beispiel der Küchentisch oder die Dinge im Flur, wo man jetzt oft, die jetzt oft verschmutzen. Da ist es ein sehr schönes Produkt, was eine tägliche Reinigung vollzieht. Und vor allen Dingen macht es sehr leise und das gefällt mir extrem gut. Und bisher bin ich da ganz zufrieden mit dem Produkt. Und der Preis ist auch angenehm, liegt derzeit bei 399 Euro. Ja. Von daher schick und macht Spaß.
Ja. Wie sieht es denn da aus mit Treppen?
Ich habe das mal eskalieren lassen.
Also nach
lassen.
Unten, also hoch, klar, da stößt er ja gegen die Wand quasi, aber Treppe nach unten?
Durch die Kamera erkennt er das und hat auch noch Frontsensoren. Er hat ja auch so eine Stoßkante nochmal vorne, die sich auch eindrückt, so eine Knautschzone. Das bezieht sich aber entsprechend nur auf feste Hindernisse, also auf Wände, auf Kanten, Ecken. Aber er ist bisher noch keine Treppe runtergefallen und das funktioniert hervorragend. Ich habe ihn sogar mal auf eine Treppe draufgesetzt und habe ihn auf einer Treppe aktiviert, auf einer großen Treppenstufe. Und selbst da ist er nicht runtergefahren. Also er hat die Treppe versucht zu reinigen, aber er ist nicht von dieser Treppenstufe runtergefahren. Er hat dann natürlich immer nur sehr kleine Schritte gemacht und hat es abgetastet. Es sah sehr unsicher, sehr fragil aus, aber er ist nicht von dieser Treppenstufe runtergefallen.
Ja, okay, dann ist es ja in Ordnung.
Das hat funktioniert. Ja. Also im Prinzip habe ich da noch keine Kollisionen, großen Unfälle gehabt. Ja, Kollision schon. Er fährt ja vor gewisse Hindernisse halt vor und tastet das Ganze ab. Aber das macht er ja so sanft, dass auch keine Schäden irgendwo an Möbelstücken sind oder etc. Man sollte natürlich nicht irgendwelche Kabel rumfliegen lassen oder langen Gardinen, die auf dem Boden hängen, weil es kann schon mal sein, dass er die Gardine dann halt einzieht oder auch das Kabel einzieht. Da ist er dann etwas skrupellos unterwegs. Also man muss seine Wohnung oder die Räume schon so ein bisschen Staubsauger, Roboter freundlich gestalten. Ne?
Ja, dann ist ja nichts für meinen Haushalt.
Meinst du nicht? Aber gerade bewirbt iLife dieses Produkt explizit auch für Tierhaare. Das soll wohl der Tierhaare-Killer sein. Das wird da stark beworben.
Das kann ja durchaus sein, aber mit den Stufen bei uns, also unser Wohnzimmer ist ja so 2 Stufen tiefer als der Rest. Da hast du schon mal das Problem, dass du 2 Geräte bräuchtest.
Ach so, weil er sich dann nur im Wohnzimmer befindet.
Ja. Entweder nur im Wohnzimmer oder aber er macht oben Küche, was heißt oben? Er macht halt Küche und Flur vom Gästeklo etc. Ja, das ist ja alles eine Ebene und dann geht's Wohnzimmer, wie gesagt, 2 Stufen runter bei uns. Entweder nur oben oder nur unten dann.
Ja, okay, das macht dann wenig Sinn. Und wenn man ihn dann noch manuell umsetzen muss, ist ja der Sinn eines Roboters ja, natürlich auch hin.
Mit den Katzen und mit den Hunden. Da gibt es ja die lustigen Videos, wo die Katzen auf dem Ding drauf sitzen und da mitfahren. Aber,
ja. Also ich glaube, die meisten Katzen haben Angst vor Roboter, Staubsauger-Roboter. Was ich so bisher gesehen habe und gehört habe. Ja. Und dann sind sie weg. Ja. Aber ein schickes Produkt. Ja. Und ich finde, das, was er kann und das, was er kostet, das steht gut im Einklang. Und damit bin ich schon sehr zufrieden. Also Preis-Leistung stimmt nach meiner Meinung.
Gut.
Und er ist sehr leise. Das habe ich jetzt 4-mal gesagt, aber das ist wirklich beeindruckend.
Ich glaube, das waren mindestens 4-mal, ja.
Ja, aber das ist halt nicht der Fall bei jedem Produkt, was so automatisch im Hintergrund seine Arbeit macht. Und man ist ja auch manchmal im Zuhause und dann geht das Ding los und dann will man halt nicht gestört werden. Man will aber auch nicht das Ding dann deaktivieren. Man will, dass er dann schon seine Arbeit verrichtet und das macht er ganz gut und sehr leise. Mhm. Gut. Dann hätten wir es doch.
Denke schon, wir sind dann durch quasi, ja.
Jo. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute zu. Mhm. Ja, weil noch mehr Versprecher reinbauen.
Verspreche, meinst du?
Ja, ja, heute war es ordentlich, habe ich das Gefühl. Aber es ist auch unklug, jetzt noch unsere Hörer darauf hinzuweisen. Ne? Das ist vielleicht nicht so gut.
Ja. Okay, dann zum Schluss nochmal ein Gruß an den Pascal Bärfelde. Der hatte über Twitter nochmal zur letzten Folge geantwortet. Da hatte ich ja gefragt gehabt, hier welche iPhone-Version etc. Uhr käme für euch in Frage. Und er hatte gemeint, dass bei ihm die 64-GB-Version ausreichen würde und bei ihm im Bekanntenkreis anscheinend auch so, dass die Größe wäre und noch nicht mal zur Hälfte befüllt würde, oder die würden sie nicht mal zur Hälfte voll bekommen. Gut. mir würde es nicht ausreichen. Vielleicht habe ich da auch einfach zu viele Podcast-Abos, beziehungsweise einfach viel zu viel Musik auf meinem Gerät drauf, die ich ständig mit mir rumschleppe. Ja. Klar kann man heute streamen und ich nutze ja auch Apple Music, aber ich lade mir doch viele Musik runter, um die einfach auch offline hören zu können. Von daher reichen mir die 64 definitiv nicht aus. Aber danke für den Tweet.
Ja. Ja, da kann man auch lange drüber diskutieren, aber ich sehe es genauso. Also 64 GB ist nach meiner Meinung bei diesem Gerät oder allgemein im Smartphone-Bereich indiskutabel, weil man hat so viele Möglichkeiten, Bilder dort zu machen, hochauflösende Bilder, speicherintensive
4K-Video.
Geschichten, Video, ja. Genau. Ja. Und streamen hin oder her, die Datentarife sind halt in Deutschland noch nicht so attraktiv, dass sich in der breiten Masse jeder so einen Unlimited-Tarif leisten kann für 80 Euro, sagen wir mal bei der Telekom. Das ist jetzt wohl so der populärste und von der Qualität der beste Tarif, nach meiner Meinung. Und ja, wer natürlich die Möglichkeit hat, da im Monat das ausgeben zu können, zu wollen, ist das okay, kann man machen. Dann kann man sich auch über kleinere Speichergrößen unterhalten. Aber solange wir noch in diesen Preisbereichen operieren, finde ich, sind 64 Gigabyte ein bisschen klein. Man muss ja auch in die Zukunft schauen. Wenn man das Gerät ein bisschen länger behalten will, was man da noch mitmachen will, bis es noch kommt, ja, finde ich ein bisschen schlecht, ein bisschen mager.
Ja, okay, für uns, ja, wenn, wie gesagt, wenn er damit dicke auskommt.
Klar, kommt auch darauf an, was er damit macht.
Halt, ja. Klar, ja.
Logisch.
Aber mir persönlich ist es einfach zu wenig.
Ja. Ja, so ist es. Es gab auch noch Kommentare im Blog, die habe ich mir auch durchgelesen. Ich hoffe, die haben sich dann auch beantwortet im Laufe der Sendung. Da hat der Andreas kommentiert, was dementsprechend er gerade für ein Smartphone einsetzt, und er ist halt am Überlegen, sich das 10R zu holen oder das 10R zu holen. Und ja, wie gesagt, ist ja noch nicht zu bestellen, abwarten. Und ich würde auch noch so 1 bis 2 Wochen warten, bis so die Reviews draußen sind. Und ja, dann würde ich eventuell dann zuschlagen, wenn es dann immer noch was für ihn ist, nach den Reviews. Ja.
Könnte schon was sein, ja.
Ja, ja, klar.
Gut,
aber also theoretischen Werten liest sich das sehr, sehr gut, das Gerät, aber das muss man halt sehen, wenn die ersten Praxistests draußen sind, ganz klar. Gut. Dann lange Rede, kurzer Sinn, lass uns das Ding heute dicht machen.
Jawohl.
Also, dann bis
zum nächsten Mal.
Nächste Woche. Tschüss.